Hallo!
Hallöchen!
Hi!
Wir sind Magdalena,
Johanna
und Lena von Modul 114 und wir haben uns für euch mit SozialarbeiterInnen aus verschiedenen Arbeitsfeldern getroffen.
Mit dem Podcast können wir euch hoffentlich zeigen, welche Bedeutung der Bereich der Gesundheit und Krankheit in der Praxis einnimmt und wie facettenreich dieses Thema sein kann. Hallo, wir haben heute den Herrn Friemelt vom Gesundheitsladen in München bei uns. Hallo, Herr Friemelt.
Hallo, grüß euch.
Sie dürfen sich gerne einfach einmal vorstellen, was Sie so tun, was Sie in Ihrer Einrichtung machen, was die Einrichtung eigentlich ist.
Also, mein Name ist Peter Friemelt, ich bin selber Sozialpädagoge und bin schon lange im Gesundheitsladen. Der Gesundheitsladen ist ein gemeinnütziger Verein mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der große Schwerpunkt ist Patientenberatung. Das heißt also, die Leute können zu uns kommen und mehr oder weniger alle Fragen, die sie in ihrem Leben als Patient oder Patientin beschäftigen, können die bei uns vorbringen. Wir versuchen mit ihnen zusammen dann eine Lösung für das Problem zu finden. Der andere Bereich, der natürlich eng damit zusammenhängt, ist, dass wir auch eine patienten- und gesundheitspolitische Abteilung haben bei uns, die versucht, das, was wir von den Ratsuchenden hören, dass wir das Rückmelden an das System, in Anführungszeichen, also an die Kassen, an die Politik, an die Ärzteverbände und dass man eben versucht, insgesamt eine Versorgungsverbesserung herzustellen und im Einzelfall natürlich Einzelprobleme von den Ratsuchenden gehen wir auch direkt eben mit Kassen und Ärzten an und versuchen dann zusammen mit den Ratsuchenden irgendwie eine Lösung zu finden, wenn sie das nicht selber machen können. Andere Bereiche, in denen wir tätig sind, ist die Patientenvertretung. Es gibt Patientenvertreter und Vertreterinnen in den Ausschüssen der Selbstverwaltung der Ärzte und der Krankenkassen und in verschiedenen Qualitätssicherungsgremien, wo wir die Patientenbeteiligung bayernweit organisieren. Da geht es zum Beispiel um Bedarfsplanung, also wo kommen welche Ärzte und Ärztinnen hin. Bayern ist in viele Bedarfsplanungsbezirke aufgeteilt. Es gibt in Nürnberg einen, in München einen, in kleineren Städten aber auch. Und da wird halt gesagt, es gibt eine bestimmte Menge an Ärzten und Ärztinnen, die eben auf diese Gebiete dann verteilt werden. Und wir sind da am Rande beteiligt, insbesondere was den Bereich der Organisation von dem Ganzen, also Leute finden, die sich beteiligen wollen, also Leute insbesondere aus der Selbsthilfe oder auch Leute, die sich professionalisiert haben über die Selbsthilfe. Aber alle immer mit Bezug zum Patientensein. Der dritte große Bereich ist Gesundheitsförderung. Da geht es eben um diese beiden Themen Lärm und Hitze. Also derzeit oder gerade immer Ende April gibt es einen großen Tag gegen den Lärm für die Ruhe, wo wir zu diesem Thema versuchen, in München insbesondere, in anderen Städten machen das andere Organisationen, wo wir versuchen, für dieses Thema zu sensibilisieren. Das hat sehr viel mit Lebensqualität zu tun und natürlich auch mit Wohlbefinden tatsächlich, wenn die Leute leiden drunter, wenn Nachbarn zu laut sind oder wenn man an einer lauten Straße ist oder was auch immer da auf einen zutreffen kann. Ähnlich ist es mit dem Thema Hitze, Hitzeresilienz. Die letzten Jahre war es ja sehr warm, haben wir ja alle selber erfahren. Es gibt Leute, die das besser vertragen, die sich darüber freuen, aber es gibt viele Leute, die sehr darunter leiden. Und wir sind auch da eng in Kooperation mit der Stadt München, wo wir versuchen, Gesundheit, wie kann man sozusagen gesundheitsförderlich mit diesem Thema Hitze umgehen. Es gibt dazu ein paar Aktionen, die wir mit angestoßen haben, zum Beispiel Trinkwasserbrunnen, wo die Leute also verteilt auf die ganze Stadt eben schnell was trinken können, weil man muss ja ziemlich viel Flüssigkeit zu sich nehmen, damit man die Hitze besser verträgt. Schattige Gebiete erhalten. Es gibt ja den Trend in den Städten, dass immer mehr quasi versiegelt wird. Wir setzen uns dafür ein, in dem Bereich, dass das eben nicht zu sehr versiegelt wird, weil das ja auch noch die Hitze nach oben treibt. Ein weiterer Bereich ist, dass wir eng mit den Patientenfürsprecherinnen in den bayernweit, aber auch münchenweit in den Kliniken zusammenarbeiten. Das sind kleine Beratungsquellen, würde ich mal sagen, wo Leute hingehen können, unabhängig von der Klinik und sich eben beschweren oder informieren über das, was in der Klinik gerade so passiert ist. Da geht es also um banale Sachen wie das Essen schmeckt nicht, bis hin zu dem Verdacht auf Behandlungsfehler. Verdacht auf Behandlungsfehler ist auch in der Beratung im Gesundheitsladen ein Thema, was wichtig ist. Also Leute kommen zu uns und sagen, der Arzt hat, was weiß ich, meinen falschen Finger operiert und seitdem leide ich. Und dann Erfolge von der Beratung. Und dazu können wir die Leute eben unterstützen, empowern, dass sie eben den Weg kennen, wo sie hingehen können, wo sie sich wehren können, wo sie sich Unterstützung holen können. Und in manchen extremen Fällen gehen die auch vor Gericht und ist aber nicht immer der sinnvollste Fall. Also wir klären sie darüber auf, was sind ihre Rechte etc. als Patient und Patientin.
Das sind jetzt unglaublich viele Aufgabenbereiche. Wie viele Sozpads arbeiten denn bei Ihnen?
Also wir haben drei Sozpads bei uns, also zwei Kolleginnen und ich, aber wir sind alle tätig als Patientenberaterin und Patientenberater. Und es gibt verschiedene Berufsgruppen, die dieses Thema abdecken. Es gibt auch welche mit einem psychologischen Background, es gibt welche mit einem Gesundheits- oder pflegewissenschaftlichen Background. Das ist bei uns sozusagen der Schwerpunkt, so ganz eindeutig auch auf der psychosozialen Ebene liegt, dass wir Leute eben in diesem Bereich unterstützen. Hängt natürlich damit zusammen, dass wir eben drei sind, drei von sieben, die diese Beratung machen, und die anderen Berufsgruppen jeweils nur eine Person. Deswegen haben wir einen relativ starken Einfluss natürlich auf die Art und Weise, wie beraten wird. Aber richtige sozialpädagogische Beratung machen eben nur die drei, die eben das quasi im Studium gelernt haben und eingeübt haben. Aber wir machen natürlich Fallbesprechungen wie in einer reinen sozialpädagogischen Einrichtung, wie man vorgeht. Wir üben Beratungstechniken ein. Wir halten uns da auch aktuell, wie sich da was entwickelt. Wir sind zum Beispiel Mitglied im Deutschen Verein für Sozialarbeit im Gesundheitswesen. Eine sehr wichtige Einrichtung, wenn ihr mal in diesem Bereich bleiben wollt, also quasi eine Selbsthilfeorganisation von Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Bereich arbeiten. Sozialdienst im Krankenhaus ist eins der bekanntesten Arbeitsfelder für Sozialpädagoginnen im Gesundheitswesen.
Okay, das heißt, die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit hat in Ihrer Einrichtung, in Ihrer Tätigkeit also einen großen Stellenwert, sage ich jetzt mal. Und auch ganz unterschiedliche Klienten, Klientinnen kommen zu Ihnen und Sie arbeiten auch sehr interdisziplinär. Das konnte man jetzt so raushören, das klingt sehr interessant. Welche Handlungskompetenzen benötigen Sozpads, die bei Ihnen in der Einrichtung arbeiten möchten, wollen, werden vielleicht auch?
Also Handlungskompetenzen, wir im Studium, ich weiß ja nicht genau, was jetzt bei euch, also bei uns waren, wir haben das immer Methoden genannt, und ich denke, so ähnlich wird es jetzt auch noch sein, weil wichtig ist die Beratungskompetenz, also wie wird beraten, was sind die Ziele der Beratung, wie gehen wir vor in der Beratung, ist Diskussion, bei uns ist es immer noch Hilfe zur Selbsthilfe, so ein Schwerpunkt, die Leute sollen möglichst so empowered werden, dass sie sich selber dann auf längere Sicht helfen können. Wir diskutieren eben bei den Fallbesprechungen oder auch wenn es ums Thema Beratung generell geht, bei unseren Teambesprechungen oder in der Supervision diese Themen interdisziplinär. Aber diesen besonderen Ansatz, den wir als Sozialpädagoginnen haben, den können wir quasi als Theorie besonders stark in die interdisziplinäre Diskussion einbringen, weil Gesundheitswissenschaftler haben von ihrem Studium her ist der Beratungsschwerpunkt nicht gegeben. Die machen alle möglichen Sachen. Sie kennen auch, dass es irgendwie Beratung gibt, irgendwie. Aber es ist, bei uns Sozialpädagogen ist es einfach ein Thema in der Ausbildung und dann eben die ganze Zeit auch in der Arbeit. Und ich würde mal sagen, die anderen profitieren davon, dass wir quasi so einen starken beratungsorientierten Schwerpunkt haben. Das ist eine der Grundlagen. Die weitere Grundlage, die unbedingt wichtig ist, dass man sich auskennt in den Sozialgesetzbüchern, die quasi bei uns in der Arbeit irgendwie eine Rolle spielen, insbesondere SGB V, also Krankenversicherungsrecht. Aber es gibt dann, also das finde ich manchmal ehrlich gesagt ein bisschen stressig. Also die Leute kommen ja mit einem Problem und das eine Problem ist aber nicht beschränkt auf die gesetzliche Krankenversicherung. Die haben ein Problem, da geht es irgendwie, zum Beispiel jemand ist lange krank, Krankengeldbezieher. Und die Kasse will, dass die Finanzierung des Krankengeldes beendet wird. Die Aussicht auf Genesung sozusagen so schlecht ist, dass die Krankenversicherung lieber hätte, dass der in die Frühverrentung geht oder in eine Arbeitsunfähigkeitsverrentung, Erwerbsunfähigkeitsverrentung, zumindest das ist ja so ein zeitweise Rentnerstatus. Und das heißt, es ist ein anderes Sozialgesetzbuch. Da müssen wir uns dann auch auskennen, obwohl unser Schwerpunkt eindeutig beim SGB V ist. Sozusagen der größte Überschneidungspunkt ist natürlich die Pflegeversicherung. Sind ja immer noch dazu die gleichen Kassen, die machen Pflegeversicherung und Krankenversicherung. Das verstehen die Leute bis heute noch nicht. Was ist, warum meine AOK macht das eine und das andere? Was ist überhaupt der Unterschied? Und es gibt spezialisierte Pflegeberatungsstellen. Und es ist immer die Frage, wie weit gehen wir in der Beratung? Wir wissen sozusagen irgendwie halbwegs, wie die Pflegeversicherung funktioniert, aber wenn es dann sehr spezialisiert wird. Also wichtig ist bei uns auch der Weiterverweis. Also Weiterverweisen, Orientierungsberatung, wohin können die Leute gehen? Und über diesen Weg kommen ja auch viele zu uns, wenn die Orientierungsberatung zum Beispiel bei uns im, heißt das Sozialbürgerhaus jetzt, also was früher das Sozialamt war oder der allgemeine Sozialdienst, und die Leute schicken die Leute zu uns, wenn es sehr stark in diesen Bereich geht. Das ist sozusagen der nächste Punkt. Extrem wichtig ist, sich zu vernetzen in die Fachbasis. Wisst ihr, was Fachbasis ist?
Also Fachbasis dürfen Sie gern noch mal erläutern, ja?
Die Kollegen und Kolleginnen, die in, zum Beispiel in der, im Stadtviertel in den sozialen Einrichtungen arbeiten, die treffen sich relativ regelmäßig und tauschen sich über ihr Angebot aus und auch immer wieder über bestimmte Problemlagen, die gehäuft auftreten im Viertel. Das geht teilweise bis hin, dass die sogenannte Fachbasis auch Unterarbeitskreise hat zum Thema Gesundheit. Heißt bei uns Fachbasis, keine Ahnung, ob das in jeder Stadt so heißt. Also Vernetzung ist eine extrem wichtige Kompetenz. Alleine in seinem Stübchen zu sitzen, reicht für einige Sachen aus, aber sicher nicht für alle. Und man muss wissen, was machen die anderen Kolleginnen und Kollegen, wo kann man die einbeziehen, wo kann man teilweise gemeinsam eben Beratungen machen und der kollegiale Austausch nicht nur in der Einrichtung, sondern weit darüber hinaus, den finde ich auch sehr wichtig.
Das klingt alles super spannend bei Ihnen, ja. Gibt es irgendwas, was Sie sich von angehenden künftigen Sozpads wünschen würden in Bezug auf Ihre Einrichtung oder generell irgendwas, was Sie den momentan Studierenden der sozialen Arbeit mitteilen möchten?
Also ich finde generell Sozialpädagogik ist ein sehr politisches Arbeitsfeld. Man macht zwar nicht Politik, aber wenn jemand... Und ich kenne leider einige Kollegen und Kolleginnen, die juckt Politik überhaupt nicht. Also ich kann das ganz schwer nachvollziehen. Die Politik ist auf verschiedensten Ebenen wichtig. Also ich würde dringend empfehlen, dass man irgendwie sich mit diesem Thema, dass man sich damit anfreundet. Auf allen Ebenen ist die Politik wichtig. Die Politik ist zum Beispiel auch wichtig, um überhaupt an Geld zu kommen. Also das ist, also in vielen Fällen ist es so, man wird bezuschusst als soziale oder gesundheitliche Einrichtung von den Kommunen oder übers Land und die insbesondere im kommunalen Bereich ist es so, dass man dazu die Politik auch gewinnen muss, damit die überhaupt bereit sind, gerade bei freiwilligen Leistungen. In vielen Fällen arbeitet man in Einrichtungen, die in gewisser Weise freiwillige Leistungen anbieten. Also wir sind eine komplett, also alle unsere Angebote, außer dieses Thema Patientenbeteiligung, ist eine freiwillige Leistung. Ist freiwillige Leistung. Und wir werden überwiegend beim Vertrag mit der Stadt München und wir handeln aus quasi mit der Verwaltung, bei uns heißt das Gesundheitsreferat, das ist quasi Art Gesundheitsministerium, das städtische, und mit den Stadträtinnen. Insbesondere natürlich mit denen, die dann die Mehrheitsfraktionen bilden, weil die müssen das dann irgendwie ja im Haushalt als Mittel einstellen. Insgesamt ist es gut, Bescheid zu wissen über das, was sozialpolitisch, gesundheitspolitisch läuft. weil das muss man quasi als Background braucht man das für die Arbeit. Also man muss sehen, aha, jetzt kommt irgendwie seit Jahren oder naja, seit 2 Jahren wird die Krankenhausreform diskutiert. Es gibt einen riesen Konflikt. Da ist es ganz gut zu sehen, aha, was steckt dahinter. Es gibt ganz unterschiedliche Interessen der Kassen, der Krankenhäuser, der Landespolitik, der Kommunalpolitik, der Bundespolitik. Also auch das ist ein extrem politisches Thema. Also ich denke, man muss laufend irgendwie auf den aktuellen Themen quasi bleiben als Background für die Beratung. Bei uns speziell, was ich auch noch eine wichtige Kompetenz finde, ist diese sehr selbstständige Möglichkeit des Arbeitens. Das heißt also, bei uns, wir haben sozusagen extrem flache Hierarchien. Es gibt innerhalb vom Team gibt es keinen Chef oder keine Chefin. Also insofern ist es extrem wichtig, Leute zu finden, die erstmal mit diesem Bereich sich anfreunden können und die dann auch selbstverantwortlich, natürlich in Abstimmung mit dem Team, das ist sozusagen unser Chef, unser gemeinsamer, also wir alle sind die Chefs und Chefinnen. Es lässt viel Spielraum, viel Freiheit und das muss man halt auch können. Und ich finde es wichtig, dass es auch Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich auf so eine Arbeit einlassen. Also ich denke, man hört sehr stark, das finde ich mir wichtig, hört sehr stark in euch selber rein, was will ich eigentlich gerne in meiner Arbeit erreichen, mit welchen Klienten und Klientinnen will ich sozusagen arbeiten. Ist sozusagen, wenn es gibt Leute, die machen Streetwork, das ist extrem anstrengende Arbeit. Es gibt welche, die gehen in die Verwaltung und machen quasi fast gar nichts mehr an den Klienten. Ja, die machen Sozialverwaltung, das ist auch okay. Nicht jeder und jede ist gleich. Also das finde ich, dass ihr selber irgendwie so ein Gefühl entwickelt, was ist mir eigentlich wichtig? Und das ist das Schöne, finde ich, an unserem Beruf. Wir machen ja das Studium. Nach dem Studium hat man irgendwie die Qualifikation zur Sozialpädagogin. Das Handwerkszeug kriegt man im Studium, nämlich wie man sich auf solche Situationen eben einstellt. Also ihr könnt wirklich extrem viel machen mit dem Studium. Das finde ich eigentlich das Schöne. Ja. Also man kann so viele unterschiedliche Themen machen. Weitere Kompetenzen, habe ich schon gesagt, Vernetzung ist extrem wichtig. Kollegialität finde ich auch sehr wichtig, sich irgendwie auf die unterschiedlichen Charaktere einlassen können. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man kompromissfähig ist, gerade mit Kolleginnen. Kreativität, sich was trauen, finde ich auch extrem wichtig. Sich was trauen, wenn man irgendwie so ein bisschen eingearbeitet ist, dass man sagt, ich mache jetzt, wenn es irgendwie die Finanzierung zulässt, ich mache ein neues Projekt, ich traue mir das zu, also ich probiere was aus. Also dazu braucht man natürlich die Kollegen und Kolleginnen, die Erfahrung haben, aber die Ideen, die sind von neuen Leuten sozusagen extrem wichtig. Also insofern finde ich das Wichtigste, begebt euch auf die Suche, zu dem auch passt, was ihr gerne machen würdet. Auch wenn ihr erstmal vielleicht zum Überleben irgendeine Stelle antretet, die vielleicht nicht die ideale ist. Aber auch dort lernt man natürlich viel und das kann man dann natürlich benutzen für weitere irgendwie Stellenangebote.
Vielen lieben Dank für diesen Wahnsinns-Input von Ihnen, Herr Friemelt. Und auch danke für dieses wunderbare Interview.